Die Galaxie des 42. Millenniums hat in ihrer Zeit bereits abertausende Helden kommen und gehen sehen. Dunkle Lords, die alles Leben vernichten und das All ins Chaos stürzen wollten. Rechtschaffene Soldaten, die sich den schlimmsten Schrecken entgegenstellten, um zu verteidigen, was ihnen am wichtigsten war. Manche dieser Champions fanden ein glorreiches Ende. Und ihre Geschichten werden auch heute noch von Generation zu Generation weitergegeben. Andere erlagen ihrem Hochmut und vergingen qualvoll in einem letzten Akt der Gerechtigkeit. Und dann gab es noch solche, die einfach verschwanden. Champions und Helden, die einst Angst und Terror über die Galaxie brachten. Oder jene um sie herum zu nie geahnten Höhen führten, plötzlich vergessen und nie wieder gesehen. Doch manchmal überdauern die Aufzeichnungen solcher Helden die Ströme der Zeit. Und so können wir auch heute noch auf die längst vergessenen Champions zurückblicken. Und vielleicht kommt sogar eines Tages die Zeit, in der einer dieser Helden in das 42. Millennium zurückkehrt. Cruella the Vile ist der Archon der Kabale der gehäuteten Schädel und persönliche Anführerin ihrer Elitetruppe, der Emasculators. Neben ihrem Titel als die Schreckliche kennt die Galaxie sie noch als die Herrin der Schädel, die Emasculatorin, da Häuter und Herrin Höllenwut. In den imperialen Archiven gibt es nur eine einzige Aufzeichnung über Cruella, nämlich einen Überfall auf das 87. Blaublüterregiment der imperialen Armee im 38. Millennium. Berichten zufolge soll sie eine einzigartige Waffe namens Seelenreißer führen, die in der Lage ist, die Seele aus ihrem Opfer zu saugen. Eine Variante dieser Berichte besagt, dass sie mit Seelenreißer das Blut ihres Opfers aussaugt und in sich aufnimmt, um sich zu stärken. Darüber hinaus trage sie eine Variante einer Höllenmaske und einen speziellen Terrorfex Handgelenk Granatenwerfer. Allen Berichten gemein ist jedoch, dass sie als groß und wunderschön beschrieben wird. Doomrider, der legendäre Dämonenprinz des Slaanesh, war schon während seiner aktivsten Zeit ein Mysterium. Wenig ist über den Doomrider bekannt, außer dass er stets auf seinem dämonischen Bike in die Schlacht zieht und ebenso schnell zu verschwinden scheint, wie er auftaucht. Er scheint ein besonders beliebtes Ziel der White Scars gewesen zu sein, denn bereits 4-mal hat ein Meister der Jagd versucht, den Dämonenprinzen zu bezwingen. Schließlich war es Corsaro Khan, dem es tatsächlich gelang, Doomrider zu Fall zu bringen. Er soll den Dämonenprinzen enthauptet und seinen immer noch lebendigen Kopf zurück nach Chogoris gebracht haben. Es ist unbekannt, ob sich diese Trophäe noch immer in der Hand der White Scars befindet. Trazin der Unendliche verfügt in seinen prismatischen Galerien über ein Ausstellungsstück, das den Titel Doomriders Torheit trägt. Da es der Overlord bevorzugt, lebendige, in Stasis gehaltene Individuen für seine Ausstellungsstücke zu verwenden, könnte dies bedeuten, dass sich Doomriders physischer Körper gegenwärtig im Besitz des Necrons befindet. All dies ist jedoch nur Spekulation und die Kultisten Slaaneshs singen auch heute noch ihren Gesang, um den Doomrider zu beschwören. O großer Gott Slaanesh, sende deinen Diener aus, den Dämonenprinzen Doomrider. Lass unsere Feinde in entsetzter Faszination sein Antlitz erblicken. Gewähre ihnen einen aufregenden Tod, zerquetscht unter den flammenden Rädern seines Reittiers aus Chrom. Schenke ihnen das Entzücken, von Doomriders reißender Dämonenklinge zerfetzt und vom pulsierenden Plasma seiner Waffe verbrannt zu werden. Erlaube ihnen einen kleinen Moment der Wohltat, in dem sie voller Erstaunen und ekstatischen Verzücken eine deiner schönsten Kreationen bewundern, bevor sie von ihrer Hand sterben. O großer Slaanesh, aus diesen Gründen und vielen anderen, die an den Grundfesten von Verstand und Vorstellungskraft zehren, flehen wir dich an. Sende deinen Diener aus, den Dämonenprinz Doomrider. Draco war einst Lieutenant der Black Templars und diente als Schwertbruder unter Marschall Ludoldus. Gemeinsam bestritten sie den Vinculus-Kreuzzug, währenddem sie einen heretischen Kult auf Pellegron 4 auslöschten. Ein Dämon des Khorne nahm jedoch während der Kämpfe von dem Inquisitor Vinculus Besitz und bedrohte die imperialen Streitkräfte. Erst durch die heilige Handgranate des Antioch konnte der Dämon aufgehalten werden. Doch die Explosion löste gewaltige Erdbeben und Vulkanausbrüche aus. Draco wurde während der Kampagne schwer verwundet, konnte jedoch erfolgreich evakuiert werden. Sein Körper wurde anschließend mit Bionics ausgestattet und Draco wurde zum Lieutenant befördert. Des Weiteren wurde ihm das Schwert des Inquisitors übergeben, ein Zeichen des Respekts und der Anerkennung. Später sollten Dracos Kriegstaktiken sogar von Captain Thor Garadon der Imperial Fists studiert werden, als sie Seite an Seite kämpften. Die Laufbahn des Lieutenants sollte jedoch ein tragisches und beschämendes Ende finden, als Draco zu Excommunicate Traitoris erklärt wurde. Seine Taten waren anscheinend zu schrecklich, um aufgezeichnet zu werden. Zudem ist nicht bekannt, ob Draco nur verstoßen oder auf der Stelle exekutiert wurde. Braearth Ashmantle ist ein uralter Held des Space Marine Ordens der Salamanders und gegenwärtig in den einzigartigen Dreadnought eingebettet, den die Astartes als Iron Dragon kennen. Dieser Venerable Dreadnought wurde vor langer Zeit von ihrem Primarchen Vulcan persönlich angefertigt, damals für den ehemaligen Lord Commander Cassian Vaughn. Vor seiner lebensbedrohlichen Verletzung, die ihn in den Dreadnought zwang, war Soka Braearth der Captain der 4. Kompanie der Salamanders. Soka war als hitzköpfiger und gnadenloser Anführer bekannt, der bei mehr als einer Gelegenheit mit seinen Kommandeuren aneinander geraten war. Mit jedem verstrichenen Jahr wurde Soka reizbarer und stellte immer öfter die Vernichtung seiner Feinde über das Leben seiner Brüder. Dennoch war er ein fähiger Kämpfer, der sich über ein halbes Millennium hinweg auszeichnen konnte. Im Jahr 755 des 41. Millenniums nahm Soka Braearth dann an der Irmgarl-Kampagne auf den gleichnamigen Monden teil. Es sollte das erste Mal sein, dass das Imperium auf die hinterhältigen Genestealer der Tyranniden traf. Tief in den endlosen Tunneln der Monde gerieten die Salamanders in einen Hinterhalt der Bestien und drohten überrannt zu werden. Doch Soka stellte sich ihnen mit seinem Donnerhammer entgegen, wodurch er seiner Kompanie das Leben rettete. Er selbst wurde dabei jedoch schwer verwundet und konnte nur mit knapper Not evakuiert werden. Die Entscheidung, ihn in den ehrwürdigen Iron Dragon einzubetten, wurde nicht leichtfertig getroffen. Doch die Lords des prometheischen Kults glaubten, dass Soka in der Zukunft noch eine wichtige Rolle zu spielen hätte. Also wurde er in den Dreadnought eingebettet, von wo aus er seinen Brüdern auch heute noch zur Seite steht. Amaneus Valtex, der Alchemancer, war einst der Meister der Schmiede der Astral Claws und persönlicher Rüstmeister Lufthurons. Valtex galt schon als junger Rekrut als Genie, der sich selbst unter den Magi des Adeptus Mechanicus einen Namen machen konnte. Schon während seiner Ausbildung wurde klar, dass ihm eine glorreiche Zukunft bevorstand. Valtex entwickelte sich zu einem Experten, wenn es um die Mysterien der Astartes-Technologie ging. Keiner schien die Mechanismen der Konstrukte der Space Marines so zu verstehen wie er. Während des abscheulichen Badab-Kriegs agierte Valtex als Kommandeur und oberster Belagerungstechniker, seinem Herrn Lufthuron über alle Maßen treu ergeben. Er soll es auch gewesen sein, der den gebrochenen Körper Hurons nach der Schlacht im Palast der Dornen in Sicherheit gebracht hat. Später sollte Valtex dem Lord Apothecary Garion dabei helfen, Hurons Wunden zu heilen und seinen Körper kybernetisch zu verbessern. Huron Blackheart hält große Stücke auf seinen Meister der Schmiede und sieht in ihm einen der wenigen, die wahrhaftig loyal sind. Tiberos, der Rote Sog, Schnittmeister der Leere, ist der Ordensmeister der blutrünstigen Karkarodons. Gleichzeitig fungiert er auch als Kompaniemeister der ersten Kompanie des Ordens, den Roten Brüdern. Tiberos Ruf ist ehrfurchtgebietend und furchterregend gleichermaßen. Ein Krieger, der mehr Naturgewalt als lebendiges Wesen zu sein scheint. Noch nie wurde er außerhalb seiner kunstvoll gefertigten Terminatorenrüstung gesehen. Sein Gesicht, sollte er es zeigen, wurde als leichenblasse, groteske Fratze beschrieben. Was hinter seinen tiefschwarzen, seelenlosen Augen lauert, kann niemand sagen. Doch mit Sicherheit ist es keine Gnade. Er trägt zwei gewaltige Panzerhandschuhe, die Energieklaue und Kettenfaust gleichermaßen sind. Sie tragen die Namen Hunger und Durst, da sie stets nach dem Fleisch und dem Blut ihrer Feinde zu dürsten scheinen. Tiberos zieht den blutigen Nahkampf vor, eine Vorliebe, die er mit seinen Brüdern der Karkarodons teilt. Doch selbst unter den hünenhaften Astartes seines Ordens sticht Tiberos als wahrer Riese hervor. Er konnte seinen grausamen Ruf während des Badab-Kriegs festigen, als er und seine Brüder unter den Astartes der Sezessionisten wüteten. Die Karkarodons waren den Red Scorpions zu Hilfe gekommen und sollten schnell eine blutige Schneise durch die Gebiete der Verräter ziehen. Tiberos wurde seit dem Badab-Konflikt nicht mehr gesehen. Doch es besteht kein Zweifel daran, dass er nach wie vor in den Tiefen des Alls auf der Lauer liegt. Der große Hai war jedoch nicht der einzige Ordensmeister, der während des Badab-Kriegs seine Ruchlosigkeit zur Schau stellen konnte. Auch waren die Karkarodons nicht der einzige Orden zweifelhaften Rufs, der sich an die Seite der Loyalisten stellte. Asterion Moloch, der bronzene Kriegsherr, sollte in diesen Tagen mit seinen Minotaurs das Gebiet rund um den Mahlstrom unsicher machen. Moloch ist ein ruchloser Taktiker, der nicht weniger als die vollständige Vernichtung seiner Feinde wünscht. In seinem Unterfangen legt er wenig Wert auf die Meinung oder gar Sicherheit anderer Teile der imperialen Streitmächte. Die Minotaurs arbeiten allein, beauftragt von niemand Geringerem als den Hohen Lords von Terra selbst. Asterion Moloch konnte seinen Wert bereits auf hunderten Schlachtfeldern unter Beweis stellen. Sein schwer augmentierter Körper Zeuge der Opfer, die er bereits gebracht hat. Meist findet man den Ordensmeister im Herzen einer jeden Schlacht, umgeben von den Terminatoren seines Ordens. Doch Moloch ist keine geistlose Tötungsmaschine. Er ist ein disziplinierter Taktiker und gilt als Meister des Belagerungskampfs. Außerhalb des Kampfes ist er meist auf seinem bronzenen Thron auf dem Schlachtschiff Daedalus Krater zu finden, wo er über den Berichten der letzten Schlacht brütet. Über die Vergangenheit Asterion Molochs ist beinahe nichts bekannt. Das Imperium kennt ihn nur als Vorboten von absoluter Vernichtung. Dabei wird er von Freund und Feind gleichermaßen gefürchtet, denn die Minotaurs wurden bereits mehrfach entsandt, um unliebsame Subjekte auszuschalten. Sie dienen einzig dem Willen der Hohen Lords, unbeugsam und gnadenlos. Über seine Zeit als Ordensmeister hindurch begann sich ein weiteres düsteres Gerücht über Asterion Moloch zu verbreiten. 7-mal soll bereits vom Tod des Ordensmeisters berichtet worden sein, doch stets wurde er kurz darauf erneut gesehen. Dieser Umstand, gepaart mit der Abgeschiedenheit der Minotaurs und ihrem hohen Niveau an kybernetischem Verständnis, hat dazu geführt, dass manche behaupten, es gebe mehr als einen Asterion Moloch. Jedes Mal, wenn der Ordensmeister starb, würde sein Name an einen anderen Astartes weitergegeben werden, der daraufhin die Rolle des Asterion Moloch annahm. Doch nicht nur die Identität des Ordensmeisters soll weitergegeben werden, sondern auch dessen Persönlichkeit und Erinnerungen, verschlüsselt in einem einzigartigen Neuroimplantat. Natürlich konnten diese Gerüchte nie bestätigt werden, und nur ein Narr würde es wagen, sie den Minotaurs gegenüber offen auszusprechen. Zuvor der Pfehler ist ein mächtiger Chaoslord des Blutgottes und Anführer der Kriegsbande der Schädelsammler. Vor langer Zeit war er noch unter dem Namen Balzach bekannt und war Teil des Ordens der Stormlords. Während einer Schlacht gegen die World Eaters auf dem Planeten Parama wurde er von seinen Feinden gefangen genommen. Balzach wurde gefoltert, sein Körper mit allen nur erdenklichen Stimulantien vollgepumpt, so lange, bis er als der Kornberserker zuvor neu geboren wurde. In den Millennia, die seiner Tortur folgten, stieg der Pfehler in den Reihen der World Eaters auf, bis hin zu einem erhabenen Champion des Korn. Er übernahm die Kontrolle über die Schädelsammler und stellte sich in den Dienst des Vernichters Abaddon. Dieser schickte ihn nach Vrax, wo er die Kräfte des Chaos unterstützen sollte. Unzufrieden, wie die Schlacht verlief, begann er, weitere Kriegsbanden zu übernehmen und in seine aufzunehmen. Schließlich schloss er einen Pakt mit den Sanctified, einer Kriegsbande der Wordbearers. Zuvor würde sie mit den nötigen Mitteln versorgen, um den großen Bloodthirster Angrath herbeizurufen. Dem Pfehler reichte es jedoch nicht, seinen Wert unter Beweis gestellt zu haben. Er wollte mehr. Er wandte sich gegen die übrigen Streitkräfte des Chaos, griff eine Kriegsbande der Black Legion an und stellte sich selbst an die Spitze der Verrätertruppen Vrax. Als die Imperialen schließlich die Oberhand gewannen, flüchteten die Schädelsammler und kehrten zum Auge des Terrors zurück. Kurze Zeit später sollten sie jedoch an der Seite Abaddons während des 13. Schwarzen Kreuzzugs erneut auftauchen. Epidemius, der Teleman des Nörgel, ist ein mächtiger Herold des Seuchengottes und einer der 7 Meister seiner dämonischen Legionen. Es ist seine Aufgabe, die Krankheiten seines Meisters zu katalogisieren. Von seiner verrotteten Sänfte aus notiert er alle Seuchen und Plagen, die Nörgel der Galaxie zum Geschenk gemacht hat. Um den Verlauf einer Krankheit am besten beobachten zu können, lässt Epidemius seine Sänfte meist an die Front einer jeden Schlacht tragen, wo die Nörglings und Seuchenhüter auf ihre Feinde treffen. Zuletzt wurde er während der Zerstörung von Toreus gesichtet. Epidemius trieb Millionen Zivilisten zusammen, verformte sie zu einer gewaltigen Mauer aus eitrigem Fleisch und katalogisierte jede einzelne Pestbeule und jedes Geschwür. Danach überließ er die grausam mutierten Menschen seinen Schleimbestien zum Fraß. Kubrick Tschenkow ist der Kommandeur des 18. Valhalla-Regiments, den Tundra-Wölfen. Wie alle Valhalla ist auch er dickköpfig und weigert sich, Niederlagen anzuerkennen. Er führt seine Männer von der vordersten Front aus an, zum einen um sie zu motivieren und zum anderen um sie im Auge zu behalten. Es heißt, Tschenkows Boltpistole wären schon mehr Deserteure zum Opfer gefallen als Feinde. Die Verlustrate seines Regiments ist derart hoch, dass es bereits mehrfach neu gegründet werden musste. Tschenkow kümmert sich nicht um ausgefeilte Taktik oder Strategie, er tritt seinen Feinden Kopf voran entgegen. Während der zweiten Schlacht um die Tränkschlucht wurde er dabei beobachtet, wie er seine Männer über ein Minenfeld führte, um es für die nachfolgenden Lehman-Russ-Panzer zu säubern. Die Vorgehensweise des Kommandeurs ist bemerkenswert simpel, aber dennoch unbestreitbar effektiv. Er beendete die jahrelange Belagerung von Kotrax, indem er seine Männer einfach auf die Zitadelle zustürmen ließ, ganz ohne Feuerunterstützung. 10 Millionen Soldaten fanden bei dieser Schlacht ihr Ende, doch schlussendlich wurde Kotrax eingenommen. Diese Tat brachte Tschenkow das Ansehen der Hohen Lords ein, die seine kaltherzige Entschlossenheit mehr als zu schätzen wissen. Zuletzt wurde Tschenkow gesehen, als er mit seinen Männern die Vorhut der Schwarmflotte Jormungander im Bojantal auslöschte. Al-Rahim ist der Name von 2 Captains des 3. Regiments der Wüstenkrieger von Talan. Es ist unbekannt, wie, wenn überhaupt, diese beiden Individuen in Verbindung stehen. Der erste Al-Rahim war Captain während des Makarian-Kreuzzugs um das Jahr 350 des 41. Millenniums herum. Sein Regiment sollte auf dem Planeten Thoth kämpfen, der von den Kräften des Chaos durchdrungen war. Doch Al-Rahims Landungsschiff hatte eine Fehlfunktion und stürzte inmitten der endlosen Wüsten des Planeten ab. Er und seine Männer wurden von dem ansässigen Stamm der Ngo aufgelesen, die sich schnell als wertvolle Verbündete herausstellten. Gemeinsam mit ihnen begann Al-Rahim gegen die abtrünnigen Chaostruppen vorzugehen. Nachdem Thoth befreit war, wurden die Ngo vom Planeten evakuiert, gemeinsam mit Genproben aller pflanzlichen und tierischen Lebewesen der Welt. Danach wurde Thoth einem Virusbombardement unterzogen, um auch die letzten Reste des Chaos zu vernichten. Dann wurde der Planet neu besiedelt und die Ngo konnten in ihre Heimat zurückkehren. Es heißt, Thoth wird auch heute noch von den Nachfahren Al-Rahims regiert. Der zweite Al-Rahim ist gegenwärtig Captain des 3. Regiments und seinem Vorgänger verblüffend ähnlich. Auch er scheint ein geborener Anführer zu sein, der sich nicht nur den Respekt seiner eigenen Männer, sondern auch den anderer Regimenter verdient hat. Selbst die notorisch xenophoben Katachana halten große Stücke auf den Captain. Manche vermuten, dass es sich bei ihm um einen direkten Nachfahren des ursprünglichen Al-Rahims handelt, während andere behaupten, sie trügen nur denselben Namen. Waghalsige Gelehrte vermuten sogar, es handle sich um ein und dieselbe Person, die durch unbekannte Warpstürme in die heutige Zeit geschleudert wurde. Erzkonfessor Kirinov gehört ohne Zweifel zu den frömmsten und gleichzeitig fanatischsten Priestern der imperialen Kirche. Er konnte bereits zahllose Welten von Blasphemie und Häresie reinigen, stets mit einer Mischung aus religiösem Fanatismus und kaltherziger Strategie. Kein Opfer ist in seinen Augen zu groß, um die Unreinen zu läutern. Denn wer im Namen des Imperators sein Leben lässt, ist wahrlich gesegnet. Kirinov ist ein begabter Redner, der mit seinen feurigen Ansprachen ganze Planeten in Wallung bringen kann. Dennoch weiß er, dass Taten lauter sprechen als Worte, weshalb er regelmäßig an vorderster Front gefunden werden kann. So gelang es ihm, die Chaoshorden des Demogogenlords von Valan auszulöschen, den Heiligen Krieg von Herzog Zelda zu beenden und die Molof-Häresie im Keim zu ersticken. Hector Rex, Inquisitorlord des Ordo Maleus, konnte sich vor allem während der Belagerung Vrax einen Namen machen. In seinen frühen Jahren war Rex Teil des Adeptus Astra Telepathica und wurde aufgrund seiner beeindruckenden Fähigkeiten genetischen Verbesserungen unterzogen. Schließlich wurde er in die Hände der Inquisition übergeben, die sein Training fortsetzen sollten. Später würde Rex im Tarot des Imperators vorhersehen, dass der Planet Vrax korrumpiert werden und zu einer Dämonenwelt verwandelt werden könnte. Er nahm persönlich an der Schlacht um den Planeten teil und verbannte sogar den großen Dämon Angrath. Doch da der Planet für immer von Korns und Nörgels Einfluss korrumpiert worden war, stellte Rex ihn unter Quarantäne. Neben all seinen Erfolgen trägt Hector Rex darüber hinaus den Titel Auditori Imperator, was bedeutet, dass er zu den wenigen gehört, denen eine Audienz vor dem Imperator gewährt worden war. Janna Arienal, bekannt als der Engel von Ianden, ist die mächtigste Runenleserin des Eldari-Weltenschiffs Ianden. Als Tochter von Haria und Arktai vom Haus Arienal war Iana schon von Geburt her zu Großem vorhergesehen. Sie beschritt den Pfad der Seher, auf dem sie sich schnell auszuzeichnen begann. Doch eine große Tragödie sollte über Iana hereinbrechen, als ihre gesamte Familie während der Schlacht um den brennenden Mond getötet wurde. Sie beschloss daraufhin, den Pfad der Runenleser zu begehen, ihr Verstand auf ewig verbunden mit dem Infinity Circuit des Weltenschiffs. Als Eldrad Ulfran an den Rat der Seher Iandens herantrat und sie vor den herannahenden Tyranniden warnte, überbrachte er gleichzeitig eine weitere Nachricht. Er sprach von den Inari, und dass die einzige Hoffnung gegen Slaanesh im Totengott Inyad lag. Die meisten Seher ignorierten Eldrads Worte, doch Iana glaubte dem Propheten. Heute sind sie und ihre Anhänger bestrebt, die Prophezeiung Eldrads wahr werden zu lassen und daher enge Verbündete der Inari. Captain Bedrock ist zweifellos der berüchtigste Ork-Freibeuter der gesamten Galaxie. Mit seinen Flash-Gids stand er bereits an der Seite von zahllosen Warbossen, natürlich stets gegen eine angemessene Bezahlung. Bedrock gehörte einst zum Bad Moon Clan, wurde jedoch verstoßen, weil er einfach zu viele Zähne besaß. Mit solch einem Reichtum konnte nichts Gutes kommen. Doch Bedrock hatte nicht vor, sich von seinem Besitz abzuwenden, ganz im Gegenteil. Er wurde zu dem gnadenlosen Freibeuter, der er heute ist. Und er und seine Jungs sind reicher, als sich so mancher Ork überhaupt vorstellen kann. Bedrock ist beeindruckend gerissen, vor allem für eine Grünhaut, und setzt sogar Strategien und Taktiken bei seinen Angriffen ein. In den vergangenen Jahren stellte er seine Dienste jedem zur Verfügung, der genug Zähne hatte, um für sie zu bezahlen. Bedrock konnte nie zu viele Zähne besitzen.